TBS マガジン。
Verstehst du, die Welt nicht mehr? Mach dir keine Sorgen. Wir tun's auch nicht. Aber mir hätte man zu. Draußen einen wunderschönen guten Tag euch dort draußen an den Radiogeräten oder wo immer ihr uns heute auch hören mögt. Ihr hört das ABS-Magazin heute mit
dem Bernd von Virusmusik
und dem Nils vom ABS-Magazin. Heute am Mittwoch, den 7.9., haben wir natürlich auch wieder ein Thema mitgebracht, wie das so unsere Unart ist in dieser Sendung. Und die treuen Zuhörerinnen erinnern sich vielleicht, wir hatten am 29. Juni 2016, kurz vor den Ferien, schon mal eine Sendung unter dem Titel Bauwahn in Frankfurt, Wohnraum kontra Umwelt. Und wir hatten damals über den Ausbau und die Erweiterung des Ernst-May-Viertels gesprochen mit den Bürgerinnen und Bürgern. Also vom Ortsbeirat war jemand da und von der Bürgerinitiative Grüne Lunge. Und mit denen haben wir über das Ausbau, über den Ausbauplan gesprochen, dass zwischen Nordend, Bornheim und Seckbach das Ernst-May-Viertel erweitert werden soll, rund um die A661, da wo heute noch Riederbruch ist. Jetzt ist heute der zweite Teil dieser Sendereihe Bauwahn in Frankfurt, Wohnraum kontra Umwelt. Und dazu haben wir uns Studiogäste eingeladen aus der Politik. Und als erste möchte ich nennen Frau Ursula auf der Heide von den Grünen. Hallo, guten Tag,
hallo.
Grüß dich. Wir haben uns übrigens auf das Du geeinigt hier in der Runde. Dann begrüße ich Eyüp Yılmaz von der Linken. Hallo Eyüp.
Hallo.
Und ich begrüße Herbert Förster von der Fraktion, die Fraktion, beziehungsweise die Piraten.
Ja, hallo.
Die treuen Zuhörerinnen werden sich erinnern. Wir haben in diesem Jahr auch schon über die Fraktion und was dahinter steckt berichtet. Und last not least möchte ich noch Manfred Zierahn bei uns im Studio begrüßen. Er ist von Ökolinks Aal. Hallo, Manfred.
Hallo. Aal heißt antirassistische Liste.
Ja, das musste noch erwähnt werden. Vielen Dank. Und dann werden wir jetzt auch gleich starten, nachdem der Bernd uns so ein paar Dinge erklären wird bezüglich der technischen Durchführung, denn der Bernd ist heute auch für die Technik verantwortlich. Bitte, Bernd.
Tja, ich bin für die Technik verantwortlich, auch ein bisschen für den Inhalt und vor allen Dingen bin ich für die Zeit heute zuständig mit meinem mitgebrachten Gong aus dem Virusmusikbunker, denn der steht für die Redezeit unserer Studiogäste. Die ist, so haben wir uns festgelegt, 2 Minuten lang, um allen 4 Studiogästen etwa die gleiche Chance einzuräumen.
Und dann geht es jetzt eigentlich auch inhaltlich sofort los, sobald der Bernd sich bereit gemacht hat. Und er wird uns jetzt einen kurzen Impulsvortrag zum Thema geben.
Ja, glaubt man den aktuellen Prognosen der Wissenschaft, wird im Jahr 2050 die Hälfte der Weltbevölkerung in Städten leben. Auch Frankfurt am Main wächst ständig weiter. Im innerstädtischen Raum und den angrenzenden Stadtteilen herrscht hochverdichteter Raum. Die Mieten schnellen in die Höhe. In 2015 haben die Städte Frankfurt, Darmstadt und Offenbach 2% mehr Einwohner und Einwohnerinnen registriert. Noch lockt ein lebenswertes Frankfurt. In einer aktuellen Londoner Studie wurde unsere schöne Stadt auf Platz 20 der Liste mit den weltweit höchsten Lebensqualität ausgezeichnet. Wichtigstes Kriterium in der Bewertung waren Ordnung und Sicherheit. Die große Nachfrage nach Wohnen, Leben und Arbeiten in Frankfurt veranlasst die Politik im Römer und im Stadtplanungsamt zu manch gewagten Projekt, das ganze Stadtteile wie zum Beispiel Bornheim gehörig auf den Kopf stellen würde. Das Neubauprojekt Ernst-May-Viertel oder auch als Innovationsviertel tituliert, wird nach den Plänen der Stadtregierung 10.000 bis 15.000 neue Mieter in die Stadtteile Bornheim und Seckbach bringen. Die letzten verbliebenen Grünflächen zwischen Bornheim Nordend und Seckbach sollen dafür geopfert werden. Dazu erfolgte im Februar 2011 der Beschluss der Frankfurter Stadtverordnetenversammlung zur Prüfung für eine mögliche städtebauliche Entwicklungsmaßnahme. Maßgeblich verantwortlich für das Mammutprojekt ist der ehemalige Bürgermeister und Planungsdezernent Olaf Kunitz. Die Grünen, der mit der Wahl zum Stadtteilerament im Frühjahr abgewählt wurde und im Juli 2016 seinen Posten räumen musste. Nur ein paar Wochen danach wird bekannt, er wechselt in die Wirtschaft und tritt ab 1. November eine neue Stelle als Leiter der Bau- und Projektentwicklung bei der Firma DSK, Deutsche Grundstücksentwicklungsgesellschaft in Wiesbaden, an. Das hat, so sagt man, Geschmäckle. Noch vor kurz vor seinem Abgang warb er dafür, die geplanten Sozialwohnungen am Rande der vierspurigen Stadtautobahn A661 als Schallschutzwand zu betrachten. Im August 2016 wurde bekannt, dass im neuen Bundesverkehrswegeplan bis 2030 kein weiterer Ausbau der A661 von 4 auf 6 Spuren stattfinden wird. Damit es potenziellen Mietern überhaupt möglich sein kann, mit der Autobahn zu leben, wurde eine Einhausung der Autobahn zwischen Seckbacher und Friedberger Landstraße geplant. Von zunächst geplanten 1200 Metern sind nur noch 400 Meter übrig geblieben. Olaf Kunitz verkaufte das Projekt als grüne Mitte, denn er wollte im Gegenzug zur Bebauung grüner Flächen den Tunnel begrünen und damit den Hutpark mit dem Güntersburgpark verbinden. Die Ausgangslage hat sich verändert, das hat auch der Fraktionsvorsitzende im Römer, Michael zu Löwenstein, CDU, erkannt. Er war es auch, der maßgeblich bei den letzten Bürgerinformationsveranstaltungen vor der Sommerpause für das Projekt geworben hatte. Auch der Architektenverbund kritisiert in einer aktuellen Pressemitteilung die Pläne zum Ernst-May-Viertel. Das Projekt wirke überdimensioniert und würde keine Rücksicht auf angrenzende städtische Strukturen nehmen. Zudem werde die Öffentlichkeit nicht ausreichend eingebunden. In einem Leserbrief in der Frankfurter Rundschau vom 21. Juli 2016 stellt der Leser Dieter Spornitz aus Frankfurt fest, im städtischen Diskurs fehlt eine ergebnisoffene Debatte darüber, wie groß die Stadt Frankfurt eigentlich innerhalb ihrer Grenzen noch werden soll und wie man gegebenenfalls städtisches Wachstum gestalten muss, damit die hier lebenden Einwohner dieses auch akzeptieren können. Hier schlafen alle Parteien gleichermaßen, so der Leserbrief. Und wir vom ABS-Magazin wollen heute mit unseren Studiogästen herausfinden und auch diskutieren, ob dem so ist, ob alle schlafen oder ob sie wach sind.
Es sei noch erwähnt, vielen Dank Bernd, es sei noch kurz erwähnt, dass wir jetzt nicht nur die Vertreter der 4 Parteien, die jetzt hier bei uns im Studio sind, angefragt haben, wir haben auch die SPD angefragt, die CDU und die FDP, erschienen sind eben die genannten heute. Nur, dass da nicht der Eindruck entsteht, wir wollten da irgendein Übergewicht erzeugen. Dann möchte ich Ursula zuerst einmal die Frage stellen. Das Ernst-May-Viertel, wenn das so projektiert durchgeführt wird, wie jetzt die Pläne, jetzt hast du mir die Moderation genommen. So, jetzt bin ich wieder da. Wenn die Pläne so umgesetzt werden, wie sie tatsächlich vorgestellt wurden, welche Zielgruppe ist eigentlich da gemeint, die in dieser Stadt, in diesem Stadtteil, also man spricht von 10.000 bis 14.000 Menschen, für die dort Wohnraum geschaffen werden soll, wer soll denn da einziehen? Ist das eine Gruppe von Menschen, die sozial schwach sind im Sinne von Niedrigverdiener, oder sind dann eher die angesprochen, die in den Finanzzentralen der EZB, in der Deutschen Bank oder anderen multinationalen Konzernen, die in Frankfurt ansässig sind, sitzen? Wer ist da die Zielgruppe?
Also die Zielgruppe sind erstmal die ganz normalen Frankfurter, die normales Einkommen haben und hier wohnen bleiben möchten. Wir haben ja die glückliche Situation, dass wir schon in der letzten Legislaturperiode den Beschluss gefasst haben, dass in allen Bebauungsplänen, wo neue Wohnviertel entstehen, mindestens 30% geförderter Wohnungsbau entstehen soll. Also 30% der Wohnungen sind auf alle Fälle für Menschen, die auf dem, sagen wir mal, freien Wohnungsmarkt keine Chance hätten, eine Wohnung zu finden. Und die Gestaltung der übrigen Felder ist ja überhaupt noch nicht geschehen. Also das ist ja, das Ernst-May-Viertel ist ja nicht das Innovationsviertel, wie es in der Anmoderation hieß, sondern sind ja 5 verschiedene Baufenster, die da entstehen. Und das sind alles Geschosswohnungsbauten, also sind keine Villen, da ist kein Porsche Tower oder ähnliches. Das soll eben genau für die Frankfurterinnen und Frankfurter sein, die Wohnung suchen und die darüber klagen, dass es zu wenig gibt. Für viele, die zuziehen halt auch.
Aber die Mieten steigen ja in Frankfurt. Also das ist eine Tatsache. Und wenn man also auch der Frankfurter Rundschau glauben darf, ist es so, dass die Fläche, die in Frankfurt im Vergleich zu anderen Städten einem Mieter zur Verfügung steht, bei einem hohen Quadratmeterpreis, deutlich geringer wie in anderen Städten. Also da spricht man von 32 Quadratmeter pro Person, die in einer Wohnung wohnt. Und das ist ein Durchschnittswert. Also gibt es auch Leute, die wohnen auf weniger Quadratmetern. Und der eigentliche Durchschnittswert in dieser Republik liegt bei ca. 44 Quadratmeter. Ist denn, Herbert, das wirklich ein sozialverträgliches Modell zu sagen, bei den Mieten in Frankfurt bauen wir diese Wohnungen?
Ja, wir müssen erstmal betrachten, dass wir eben nur einen begrenzten Platz haben. Und dementsprechend müssen wir eben haushalten mit dem, was da ist. Und wenn ich jetzt überlege, ich wohne in einer 86 Quadratmeter Wohnung mit 3 Personen, ich finde, ich habe da großzügig Platz. Und habe da also jetzt kein Problem mit und mache mir da keine Gedanken um die Sozialverträglichkeit. Wichtig ist, dass Wohnungsbau betrieben wird. Wir brauchen die Wohnungen. Wir können niemanden verwehren, nach Frankfurt zu kommen, und das wollen wir auch nicht. Und deswegen ist es notwendig.
Mhm. Niemanden verwehren, nach Frankfurt zu kommen, aber klar, Tatsache ist ja, dass die Löhne stagnieren und die Mieten steigen und da ein Prozess der Gentrifizierung stattfindet hier in Frankfurt. Und die Einkommen der Menschen, die hier in Frankfurt bisher gelebt haben, sinken. Dass also auch viele um hier überhaupt ihren Wohnraum Sorge haben, den auch weiterhin noch bezahlen zu können. Ist es denn eine Strategie, die man so verfolgen kann, dass man Wohnraum schafft, der teuer wird, obwohl die Mieten sinken? Will man vielleicht auch auf diese Art und Weise ein besonderes Klientel von Menschen in Frankfurt ansässig machen und die, die in Frankfurt traditionsgemäß schon seit über Generationen leben, vertreiben? Kann man das so sehen, Yılmaz?
Ja, ich sehe so, wenn man keine Änderung hat in diesem Projekt. Aber man muss ja überlegen, Frankfurt braucht 70.000 soziale Wohnungen, und plus wir haben Geflüchtete, die seit über ein Jahr so hier leben, deren Zahlen sind 4.500. Wir müssen für diese Menschen alle Wohnungen schaffen. Ja, sagen wir auch, wir müssen bauen, aber wie? Also es gibt immer, es wird immer gesagt, wir haben kein Bauflächen. Die Bauflächen, die wir haben, aber nutzen wir nicht optimal. Und deswegen, ich glaube, es ist hier eine Boden- und Grundstückreform wichtig ist, dass wir nicht an die private Unternehmen verkaufen, sondern an die eigenen Baugesellschaften und Genossenschaften im Erbpacht zu nutzen lassen, und zwar mit Sonderpreise. Da würde man Sozialwohnungen schaffen.
Da Ayub Yılmaz von der Linken, Herbert Förster von den Piraten, Ursula auf der Heide von den Grünen. Ich wollte das jetzt nochmal erwähnen. Ich werde das auch, liebe Hörerinnen zu Hause, damit ihr das auch besser verfolgen könnt, auch weiterhin sagen. Und meine nächste Frage richtig an Manfred Ziran von Ökolinks Aal. Wie siehst du das mit dieser Entwicklung von Mieten und Einkommen und der Situation, wer sich in Frankfurt eigentlich noch Wohnraum leisten kann? Weil wenn neuer Wohnraum entsteht in Frankfurt, dann ist der meistens doch recht hochpreisig. Und Ursula von den Grünen sagte gerade eben, dass man natürlich als Stadt versucht, so eine 30-prozentigen Wohnraum, eine soziale Bindung zu bringen, um die Mieten niedrig zu halten. Aber gerade beim Philosophikum, das ja auch die Zuhörerinnen, die Geneigten des ABS-Magazin wissen ja, wir hatten darüber ja auch berichtet, das Philosophikum sollte eigentlich ein Wohnprojekt werden, ist dann aber doch an einen privaten Investor vergeben worden. Und auch da ist es der Stadt Frankfurt gar nicht gelungen, den Investor dazu zu bringen, dass er also sozial gebundenen Wohnraum in diesem Philosophikum, da sollen über 300 Wohneinheiten entstehen, da ihn dazu zu verpflichten. Der Investor selber hat gesagt, ich werde soziale Wohnungen 32 zur Verfügung stellen. Wie siehst du da die Situation und ist das wirklich realistisch, das so zu sehen, wie es bisher angesprochen wurde?
Wie ich die Situation sehe, düster.
Okay.
Frankfurt unterliegt der kapitalistischen Stadtentwicklung. Es geht um Verwertung, es geht um Spekulation von Grund und Boden. Keine der Parteien, die das Sagen haben den Mut, gegen diese Spekulation vorzugehen. Sie setzen auf den Markt. Wenn ich auf den Markt setze, dann wird gebaut durch private Investoren. Private Investoren wollen Profit machen. Und die interessiert überhaupt nicht, wer da einzieht. Das sind dann Leute mit viel Kohle. Wenn man, und diese 30%, das ist ein Placebo. Das ist deshalb ein Placebo, weil 30% ja auch eine kleine Lüge ist. Die 30% sind ja nicht 30% Sozialwohnung. Die sind nur 15% Sozialwohnung. Das heißt, für einen Preis von 5,30 Euro bis 5,50 Euro, die anderen 15% sind Mittelstandsförderung für einen Preis circa 7 bis 9 Euro. Auch das kann sich kaum jemand leisten, der zur Unterschicht gehört, der zwar zur Arbeiterklasse oder wie man sagt gehört, oder untere Mittelschicht. Wir müssen 40.000 Sozialwohnungen ersetzen, die seit 1990 in Frankfurt gestrichen worden sind. Das ist eine Mammutaufgabe. Wenn ich es wirklich machen wollte, muss ich den Markt stoppen, muss ich planerisch eingreifen, muss ich mir strategische Grundstücke krallen, um das überhaupt in Gang zu setzen. Und ich muss den privaten Wohnungsbau, Luxuswohnungsbau stoppen. Wenn ich das nicht tue, gibt es keine Chance, dieses Programm aufzulegen. Ich muss einen Teil im Haushalt dafür freimachen, um wirklich massiv zu investieren. Die städtische Wohnungsbaugesellschaft muss aufhören, Eigentumswohnungen zu bauen, muss aufhören, in erster Linie für diesen zweiten Bereich, also den Mittelstand, Wohnungen zu bauen. Es muss wirklich ein riesiges Programm aufgelegt werden. Punkt 1, Punkt 2, wir brauchen die Kommunalisierung von Grund und Boden. Das ist nicht durchsetzbar im Augenblick, aber was die Stadt machen kann, sie kann Grundstücke, die eben strategisch sind, aufkaufen. Es gibt ein Vorkaufsrecht der Stadt. Das wird in Frankfurt praktisch nicht wahrgenommen, weil man das Geld in andere blödsinnige große Projekte reinsteckt, wie die Altstadt. Ja, die Altstadt, die in Beton neu ersteht. Und da drauf wird dann irgend so ein Erlebnispark für Touristen wird da gebaut. Da werden über 100 Millionen reingesteckt und alte Frankfurter Familien sahen ab dabei.
Ja. Manfred Ziran von Ökolinks Aachen, Ursula auf der Heide, Ursula, du bist jetzt sozusagen die einzigste von den Koalitionären, die sich hier heute ins Studio zu uns getraut haben, hast also jetzt natürlich auch eine Position, dass du für das neue Regierungsbündnis im Römer auch sprechen musst. Ist es denn so, wie der Manfred das gesagt hat? Also sozialer Wohnungsbau, steht das auf der Agenda im Stadtparlament? Die Bindung an Mietpreisbindungen, also ich denke jetzt, schau jetzt zum Beispiel nach Hanau, da gibt es die Baugesellschaft Hanau, die haben einen Mietpreis von 4,40 Euro bis 5,40 Euro im Durchschnitt durchsetzen können. Und können somit auch ihren Bürgern, auch denen, die jetzt nicht so finanzstark sind, durchaus darüber einen erschwinglichen Wohnraum auch in Innenstadtlage gewährleisten. Wie ist das in Frankfurt? Was sind da die Pläne der Koalition?
Also erstmal möchte ich dem Manfred in seinem ersten Satz, dass sich um kapitalistische Verwertungsmechanismen handelt, die auf uns wirken, auf keinen Fall widersprechen. Aber widersprechen möchte darin, dass die Stadtregierung auf die Kräfte des Marktes alleine setzt und glaubt, er würde das regeln. Also wirklich, aber keinem der Koalitionspartner kann ich diese Haltung erkennen. Wir agieren mit unterschiedlicher Schärfe, das muss man sagen, in so einem Bündnis und versuchen mit den kommunalen Mitteln, die wir haben, dagegen zu steuern. Das hilft nicht, komplett diese Mechanismen aufzuhalten. Das kann man nicht, da kann man nicht widersprechen. Aber es gibt sehr viele Ansätze, dagegen zu arbeiten. Also wir haben schon längst einen Beschluss, dass städtischer Grund und Boden überhaupt nur noch in Erbpacht vergeben werden darf. Und noch oder mit städtebaulichen Verträgen, damit wir festlegen können als Stadtverordnete, als Parlament, wie dieser städtische Grund und Boden genutzt wird. Wir haben die 30%, die ich nannte, beziehen sich ja auch nur auf private Investoren und nicht auf städtische oder Landeswohnungsbaugesellschaften. Da haben wir ja 40% festgelegt. Und was jetzt von Manfred eingewandt wurde, dass das ja nur die Hälfte Sozialwohnungen sind. Das ist der Tatsache geschuldet, dass wir in Frankfurt nach der Wohngeldreform einen sehr hohen neuen Anteil Wohngeldberechtigte Mitbürgerinnen und Mitbürger haben. Für die ist die Situation, wenn sie sich auf dem freien Markt eine Wohnung besorgen, und auch für die Stadt Frankfurt ja besser geregelt, weil es da kompensiert wird. Aber diejenigen, die sozusagen dazwischen liegen, also die nicht genügend haben und auf dem freien Markt wirklich agieren zu können, aber die nicht Wohngeldbezieher sind, für die ist es besonders schwierig. Also normale Mittelstandsfamilien mit 2 Kindern, auch 2 Beschäftigungsverhältnissen, da reicht es nicht. Und deswegen, hör sofort auf, haben wir jetzt gesagt, wir müssen einen für diese Zielgruppe eben auch Wohnungen bauen.
Herbert von den Piraten, du möchtest dazu direkt gegenreden?
Nee, nicht gegenreden. Oder also wo ich natürlich Ayub und Manfred zustimmen muss, das ist zu wenig, was wir da machen. Allerdings muss man auch sehen, die Struktur der Menschen, die nach Frankfurt reinströmen, sind eben nicht nur Leute, die Sozialwohnungen suchen, sondern das sind auch Arbeitnehmer, die sich ein bisschen mehr leisten können. Und auch denen können wir es nicht verwehren zu kommen. Das heißt, auch für die muss ein Angebot da sein. Und die ABG, Manfred sagt es ja, müssen aufhören, Eigentumswohnungen zu bauen. Aber mit diesem Eigentumswohnungsbau finanzieren die einen Teil der neuen Vorhaben. Das muss man auch mal so sehen, dass die ABG nicht nur in eine Richtung arbeitet. Und wir müssen verdichten, wir müssen höher bauen. Und das heißt auch, da attraktive Wohnflächen zu schaffen, für Leute, die sich mehr leisten können. Und der zweite Förderweg, also ich betrachte mich jetzt nicht als Mittelstand und bezahle ein bisschen drüber, aber es sind noch viele Menschen in meinem Umkreis, die sich das nicht leisten können und Wohnungen suchen und jetzt nach Offenbach ziehen, weil sie in Frankfurt keine Wohnung mehr kriegen. Ja, das kann es nicht sein. Da müssen wir irgendwie gegensteuern und da dann aber auch geliebte Pfunde mal loslassen, um da was zu verändern.
Die Frankfurter Rundschau hat vor einiger Zeit auch in einem ihrer Berichte eine Statistik aufgezeigt, dass also viele von den sogenannten Besserverdienenden, also die zur Mittelschicht gezählt werden können, dass die natürlich auch gar nicht so gerne in Frankfurt wohnen. Die wohnen dann lieber im Dreieich oder im Taunus, Vordertaunus, also eher im Umland als in Frankfurt. Ayub von der Linken. Wenn man sich das natürlich jetzt betrachtet, also Wohnraum und wie Wohnraum entsteht und auch dieses neue Viertel, das dort entstehen kann, rund um die A661, also wenn man sich das auf der Zunge zergehen lässt, da werden zwischen 10.000 bis 14.000 Menschen leben. In einer Region, wo vorher nur Gärten, Parks oder Natur war,
die übrigens...
Bitte?
Und Autobahn.
Und Autobahn natürlich auch, muss man auch sagen. Also gerade der Riederbruch und der Riederwald haben ja schwer gelitten. Auch der Ausbau von der 661 vor 20 Jahren, da ist ja schon ganz viel kaputt gemacht worden. Und damals hat die Stadt auch den Bürgern versprochen, das mehr wird es nicht sein. Das bleibt dabei. Jetzt sind 20 Jahre rum, das allgemeine Gedächtnis ist relativ kurzfristig, man hat das vergessen. Und jetzt projektiert man ein Stadtteil, der so groß ist wie manche Stadt in Deutschland oder größer wie die kleineren Städte. Ich weiß nicht, Goslar hat, glaube ich, nur 12.000 Einwohner, um da mal einen Vergleich zu haben. Das kommt jetzt dahin. Sind da nicht auch soziale Schwierigkeiten vorausgeplant, wenn man dort so baut?
Zuerst möchte ich Herbert widersprechen, wenn er sagt, ABG Holding braucht finanzielle Mittel, deswegen baut er und verkauft. Und ich würde sagen, 2014 ABG Holding hat 65 Millionen Euro Gewinne gemacht, davon auch 6-7 Millionen Euro in Stadtkasse ausgeschüttet. Braucht ABG Holding oder braucht Stadt Mittel von Miete, eigene Mieterinnen und Mieter kassieren, um eigene Haushalt zu decken? Erstmal. Und natürlich, wenn wir hier kommen, Innovationsquartier oder wie immer, wie wir wie nennen, es gibt 5 Punkte, wo man wirklich gar nicht damit einverstanden ist. Einhäusung A671 und kleine Gärtner, die auch wirklich für frische Luft und Naherholung ermöglichen für die Stadtteil. Und Abenteuerspielplatz ist es sehr wichtig, dass es, das muss erhalten bleiben. Und Klimagutachten, zum Beispiel frische Luftschneise ist sehr wichtig für unsere Stadt und auch im Stadtteil. Also Klimagutachten, die haben so seit Jahren gemacht, oder ich glaube, es ist 20 Jahre hier, sie haben also eine Klimagutachten gemacht. Wir brauchen unbedingt neue Klimagutachten im Gebiet, überhaupt so Machbarkeitsstudie ermöglicht ist. Und letzter Punkt möchte ich sagen, die bauen immer, die sagen vorher immer, wir würden Sozialwohnungen bauen. Aber am Ende, wir sehen doch, sie haben neue zwei Stadtteile gebaut. Einmal Riedberg, einmal Auperviertel. Da haben sie auch genauso gesagt. Wir bauen 30% geförderte Wohnraum. Aber eigentlich, Herr Ziran hat recht, wenn er sagt, es ist tatsächlich nicht so. Sie bauen um eine Ecke. Genauso wie Auperviertel. Die haben in südliche Seite von Auperviertel 30% gebaut. Rest gar keine soziale Wohnungen gebaut. Am Ende kommt der 7%. Von 7% ist auch, ich höre auf, das ist 3,50% ist das erste Förderweg, 3,50% ist zweiter Förderweg. Das ist nichts.
Also vielen Dank, Jupp von der Linken, über den Aspekt der Belastung für Umwelt und städtische Klima wollen wir sicherlich auch noch reden, aber ich möchte jetzt trotzdem nochmal die Frage weiterreichen, dann gebe ich sie eben nochmal, da ich finde, du hast jetzt nicht so drauf geantwortet, auf das, was ich dich gefragt habe, macht ja auch nichts, du darfst sagen, was dir wichtig ist, ganz klar, gebe ich das aber jetzt nochmal an den Manfred Ziran weiter. Manfred, es steckt da nicht ein sozialer Brennstoff auch drin, da wird, also wir haben es ja auch im Impulsvortrag von Bernd gehört, da wird ein Stadtteile gesprengt, die bisherige Struktur, oder kann man da oder ist das eher eine Chance, da neue Aspekte in so einen Stadtteil reinzubringen?
Keine Chance. Der ganze Prozess ist eine Verdrängung, weil er Gentrifizierung betreibt. Da kommt hochwertiger Wohnungsbau hin. Das heißt, alteingesessene Frankfurter werden verdrängt, die mit wenig Geld, die jetzt schon zum Teil verdrängt, die werden rausgeschmissen. Der Stadtteil wird verdichtet. Die Lebensbedingungen werden für alle, die dort jetzt wohnen, unerträglicher werden. Eine Kaltluftschneise, eine Frischluftschneise wird zugebaut. Es wird gelogen, wenn gesagt wird, wir wollen einen Neuanfang. Und gleichzeitig sagt Mark Josef, nein, die Planung bleibt erhalten. Wenn man einen Neuanfang will, muss man den Bebauungsplan von Kunitz aufheben. Muss man das unmenschliche Gerede, dass die wenig Geld haben, müssen ja nicht unbedingt im Nordend wohnen. Das muss man beenden, das muss man politisch beenden. Im Nordend sollen die wohnen können, die auch jetzt wohnen, auch Leute mit wenig Geld. Und was besonders zynisch ist, das kennen wir schon von Höchst, wenn dann ein Wohnungsbau direkt an der Autobahn geplant wird, sozusagen die Schallschutzmauer mit den Armen für die Reichen, die dann dahinter wohnen. Ich hasse so eine gegen Mensch und Natur gerichtete Stadtplanung. Verdichtung, Die Grünen sind ja so scharf drauf, im Nordend zu verdichten und hier eine Grünschneise dicht zu machen. Niemand von den Grünen und schon gar nicht Kunitz käme auf die Idee, New York zu empfehlen, den Central Park zu bebauen. Das wäre einfach auf die Idee käme man überhaupt nicht, ja. Aber das dem Nordend, was keine richtigen Parks hat, soll eine wichtige Frischluftschneise weggenommen werden. Kleingärten, ein soziales Milieu, soll enteignet werden. Ein Abenteuerspielplatz, der eine Tradition hat, wo Kinder wirklich ein Paradies haben. Den verlegt man mal irgendwo hin, die gewachsenen Strukturen, Tiere und Kinder. Emotional sehr wichtig, so eine Einmaligkeit im Nordend soll beseitigt werden oder verlegt werden. Das geht so nicht. Ja. Die Planung muss beendet werden, die Bürger müssen auf die Straße. Es wird aber nur außerparlamentarisch beendet werden können. Im Parlament ist keine Chance. Danke.
Gut, dann lassen wir das jetzt erstmal so stehen. Wir haben jetzt fast eine halbe Stunde Sendezeit rum und gönnen unseren Hörerinnen und uns eine kurze Verschnaufpause. Ihr hört immer noch das ABS-Magazin heute am 7.9.2016 mit dem Thema Bauwahn in Frankfurt, Wohnraum kontra Umwelt. Und wir haben dazu immer noch die Gäste im Studio. Ursula auf der Heide von den Grünen, Ayub Yilmaz von der Linken, Herbert Förster, die Fraktion, beziehungsweise von den Piraten und Manfred Zieran von Ökolinks Aarl. Und wir werden jetzt zu einem anderen Aspekt umschwenken und da hat auch schon der Bernd für uns den nächsten Impulsvortrag vorbereitet. Bitte Bernd.
Ja, der hat die Überschrift Verkehr und Stadtentwicklung. Die Deutsche Umwelthilfe hat das Land Hessen auf Luftreinhaltung verklagt. Bundesweit gibt es 10.000 vorzeitige Todesfälle wegen zu hoher Stickstoffdioxidbelastung. Dieser Abgascocktail verursacht Husten, Atem-, Herz- und Kreislauferkrankungen und ist laut WHO krebserregend. Nicht nur Luft, sondern auch Boden und Äcker werden dadurch übersäuert. Auch die EU-Kommission hat ein Verfahren gegen Deutschland wegen der Dieselabgase eröffnet. Es droht ein Fahrverbot von Dieselfahrzeugen. Insbesondere das ständige Stop-and-Go von PKWs und LKWs in den Innenstädten und Ballungsräumen führt zu einem sprunghaften Ausstoß von Stickstoffdioxid. Die Stadt steckt im Zwiespalt zwischen Wohlstand und sauberer Luft, so Herr Wolle vom Frankfurter Verkehrsdezernat. In Zukunft soll nach Willen von Politik und Wirtschaft das Elektroauto die Autos mit Verbrennungsmotoren ersetzen. Das sei umweltfreundlich. E-Autos werden uns als Lösung für eine bessere Welt angekündigt. Aber auch Stromautos verbrauchen Energie aus schmutzigen Kraftwerken, die große Mengen von giftigem Kohlendioxid erzeugen. Verkehrswissenschaftler fordern die überfällige Verringerung des Autoverkehrs und die nachhaltige Mobilität des Miteinander. Die Autoindustrie setzt auf immer höher, schneller, weiter und strebt nach immer wahnwitzigeren, überzogener Gewichte und Motorleistungen. Will man wirklich Kohlendioxid einsparen, müssen wir unser Verhalten ändern. Der Elektromotor ist kein Allheilmittel und taugt allenfalls für Bahnen, innerstädtische Busse und Fahrräder. Der neue Verkehrsdezernent und ehemalige SPD-Oppositionsführer im Römer, Klaus Oesterling, sagte zur Amtseinführung, die Zeiten der autogerechten Stadt sind vorbei. Man kann eine Stadt von der Größe Frankfurts nicht lebenswert erhalten, wenn man dem Auto in der Innenstadt die Vorfahrt einräumt. Nicht zuletzt bleibt der kriminelle Dieselabgasskandal von Fahrzeughersteller VW in Deutschland ungesühnt. Ganz im Gegensatz zu den USA, wo der Konzern zu einigen Milliarden Dollar Schadenersatz verklagt wurde, wegen Verstoß gegen Umweltauflagen und Täuschung der Verbraucher. Aber nicht nur VW manipulierte kräftig die tatsächlichen Verbrauchswerte der Fahrzeuge. Bei Abgasmessungen des Bundesverkehrsministeriums im Frühjahr 2016 fielen 30 von 53 getesteten Modellen durch auffällig hohe CO2-Werte auf. Deutschlands Autolobby ist mächtig, denn, wie man weiß, ist das Automobil des Deutschen liebstes Kind.
Danke, Bernd. Dann möchte ich gleich mal an die Ursula auf der Heide mich mit meiner nächsten Frage oder mit meinem nächsten Wunsch nach Antwort richten. Die Grünen sind ja angetreten, vor etlichen Jahren die Lebensqualität zu verbessern, um Umweltschutz zu betreiben. Und jetzt befinden wir uns hier in Frankfurt in einer Situation, wo die Grünen abwägen müssen, Automobilität kontra Lebensqualität beziehungsweise Wohnraum kontra Natur. Wenn man jetzt also in das in den Bereich da am Riederbruch guckt, dort gibt es also laut Studien vom Senckenberg-Institut gefährdete Arten. Also dort gibt es noch Lebensraum für Fledermäuse, dort gibt es Singvögel, dort gibt es seltene Falter, die dort also im Ökosystem eine wichtige Rolle spielen. Warum ist die Grüne Partei dazu bereit, diese Dinge aufzugeben, für die ihr früher auf die Straße gegangen wärt?
Also wir sind überhaupt nicht dazu bereit, im Gegenteil. Also in der Anmoderation wurde ja über den Autoverkehr gesprochen als einer der schwierigsten Kapitel Gesundheitsgefährden. Und es ist das Frustrierendste für Grüne, auch in der jetzigen Koalition, dass es überhaupt keine parteilichen, also Mehrheiten, aber eben auch keine gesellschaftlichen Mehrheiten für eine echte Verkehrswende gibt, schon gar nicht in Frankfurt. Also das durch die vielen Einpendler, die wir haben, ist es ja so, selbst wenn wir 80% der Frankfurter auf unserer Seite haben, viele junge Leute haben ja schon gar kein Auto mehr, fahren lieber Fahrrad, ÖPNV, aber durch die Pendler sind wir noch dermaßen autodominiert. Also die 661, das war ja so ein Sündenfall der autogerechten Stadt, die wir jetzt versuchen, wieder zurückzubauen. Ansonsten ist es keineswegs so, dass wir diese Biotope aufgeben wollen. Also um nochmal auf Ernst May und Innovationsquartier und Grüne Lunge zu sprechen zu kommen, es muss jetzt erst noch ein Klimagutachten kommen und es muss ein mikroklimatisches Gutachten und Umweltgutachten, was Flora Fauna angeht, erstellt werden, damit man überhaupt die vorgeschlagene Bebauung bewerten kann und sagen, geht es oder geht es nicht. Und meinem Dafürhalten nach wird es da erhebliche Gründe geben, weshalb es in der Form nicht gebaut werden kann. Es war auch nicht so, wie manche BIs vorgeschlagen haben, die gesagt haben, baut doch da, wo jetzt versiegelt ist, da genau läuft die Frischluftschneise nämlich drüber. Da kann man Flachbauten machen, wie die Betriebshöfe, aber keine Etagenbauten. Also wir geben das überhaupt nicht auf, ganz im Gegenteil. Der Klimawandel ist in Frankfurt mehr spürbar als im Schwarzwald oder anderswo und die Bevölkerung leidet darunter, gerade bei Verdichtung, also immer mehr Bevölkerung, deswegen müssen wir diese Schneisen unbedingt schützen.
Also es geht ja auch zum einen um die Umwelt, aber es geht auch direkt um Gesundheit. Also es werden also auch prognostiziert, dass durch solche Bauvorhaben, wenn Frischluftschneisen oder auch eben die Grüne Lunge, da gibt es Baumbestände, die sind 150 Jahre alt, wenn die verschwinden, werden auch Asthmaerkrankungen ansteigen, sowohl bei Kindern als auch bei Erwachsenen und andere Folgeerkrankungen der Atemwege. Herbert von den Piraten, ihr seid ja jetzt auch im Römer und ihr seid ja auch als Piraten angetreten, um eine andere Art von Politik zu machen. Was seht ihr denn für Möglichkeiten, welche Ansätze man gehen müsste, um da eine andere Politik hineinzubringen, die trotzdem beinhaltet, dass man auch den Wohnraum, der dringend benötigt wird, schaffen kann, aber in einer für das Stadtklima und auch für die Menschen, die auf das Stadtklima angewiesen sind, verträglichen Art und Weise?
Ja, wir haben ja den Anträgen, den dreien schon zugestimmt zum Ernst-May-Viertel, weil es geht um einen Aufstellungsbeschluss. Der macht erstmal möglich, dass überhaupt diese ganzen Gutachten eingeholt werden können. Es ist da noch nichts in Stein gemeißelt. Ich habe es gestern Abend schon mal gesagt, es ist das Papier nicht wert, auf dem es geschrieben ist, solange die Gutachten und die Einwände nicht da sind. Und da ist dann auch der Punkt, wo wir die Bürger abholen müssen. Wo nicht nur einfach ein Informationsabend mit tollen Gesprächen gemacht wird, sondern wirklich die Einwände der Bürger ernst genommen werden. Allerdings als Pirat muss ich auch sagen, lieber Bürger, sei nicht zu faul für Politik, sei nicht zu faul, dich für deine Stadt einzusetzen und nimm die Möglichkeiten wahr, dir Gehör zu verschaffen. Wir machen offene Fraktionssitzungen, die werden gestreamt, wir haben eine Telefonkonferenz geschaltet, wo jeder anrufen kann. Die Teilnahme ist mehr als mau, das muss ich ganz ehrlich sagen, aber nur, wenn solche Angebote wahrgenommen werden, können die Bürger auch zu Wort kommen. Dann gilt es für die Parteien auch mal, dem Bürger zu hören oder auch mal einen Antrag von einem Bürger zu verwirklichen oder Plattformen zu schaffen, diese Anträge zu stellen. Das haben wir Piraten auf unserer Plattform Open Antrag. Und dann transparent zu machen, was machen wir mit diesen Einwänden, was machen wir mit den Anregungen. Also der Bürger muss eine Kultur vorfinden, den muss die Politik schaffen, sich an der Politik direkt zu beteiligen. Jetzt ist er außen vor, er darf in bestimmten Turnus wählen gehen, das ist zu wenig.
Ich kann mich an einen Cartoon-Film aus den 60er Jahren erinnern, der von Frankfurt beauftragt wurde. Damals ging es um den Bau der U-Bahn in Frankfurt. Und da wurde propagiert, dass es doch wunderbar sei, wenn die U-Bahn gebaut würde, auf der Straße die Autos fahren können und die Menschen unter die Erde gehen. Und das würde also die wunderbare Zukunft sein, die man wunderbarste Zukunft sein, die man sich nur vorstellen kann. Jetzt leben wir in der Zukunft, die U-Bahnen sind gebaut, die Stadt hat ihr Autoproblem. Und ich möchte deswegen jetzt nochmal Ejub Yilmaz von den Linken fragen, ist denn überhaupt Lebensqualität in Bezug auf eine intakte Umwelt möglich? Und wie seht ihr das als linke Partei, die ja auch im Römer mit vertreten seid, als in Fraktionsstärke, da noch drauf Einfluss zu nehmen, also diese Lebensqualität zu erhalten?
Ja, wir legen große Wert an ÖPNV. Das ist natürlich die einzige Möglichkeit, dass man auch alle Menschen Innenstadt mit frischer Luft ermöglichen machen kann. Aber natürlich, wenn man auf andere Seite guckt, wie die Stadt baut, immer wieder Hochhäuser in den Stadtbereich, immer wieder noch mehr Hochhäuser, da ist irgendwie im Innenstadtbereich wird durch diese Luft, da kann keine richtige Luft ankommen. Deswegen, wir würden auch diese Bauweise verhindern, oder versuchen verhindern, aber wir können es natürlich alleine nicht. Aber verkehrlich, wenn man so sagt, da ÖPNV zurzeit in Frankfurt ist es so teuer, dass es auch kein Sozial ist. Menschen können das nicht nutzen, und aber für andere, wirklich diejenigen, die arbeitslos sind, der Einfahrt kostet 2,80 €, und der Zweifahrt, sie können nicht mal hin und zurück. Ja. Und deswegen, man muss bei uns in der Fraktion, wir haben eine Modell-Null-Tarif erarbeitet. Wenn es so kommt, das ist auch für Stadt, ist es verträglich, sauber Luft, und auch die Firmen, die auch hier ihren Sitz haben, sie würden auch mitbezogen, und genauso wie Fraport, die Jobticket haben, und das hilft, dass unsere Stadt sauber bleibt.
Also ich selbst bin Fahrradfahrer, überzeugter, oder beziehungsweise auch aus der Not heraus, weil Auto natürlich auch teuer ist. Und ich selber mache die Erfahrung hier im innerstädtischen Verkehr, es gibt gewisse Zonen, die, wo man als Fahrradfahrer gut unterwegs sein kann, aber der überwiegende Teil dieser Stadt ist immer noch fürs Auto gestaltet. Und mit allen Gefahren, die eine Radfahrerin, einem Radfahrer da begegnen können, auch Fußgänger sind gefährdet. Und mit dieser Errichtung dieses neuen Wohnquartiers, und diese Frage möchte ich jetzt an Manfred Ziran von Ökolinks Aal richten, mit der Errichtung eines neuen Wohnquartiers in Frankfurt wird auch der innerstädtische Autoverkehr natürlich belastet. Wenn man davon ausgeht, dass also dort 10.000 bis 14.000, vielleicht sind es sogar 16.000 Menschen, die dort wohnen werden, und wenn man davon ausgeht, dass sind also ungefähr 6.000 bis 7.000 Haushalte, und jeder Haushalt hat wenigstens nur ein Auto, ist das natürlich ein Anstieg, den Frankfurt nicht mehr leisten kann, also auch bei der städtischen Feinstaubbelastung, die ja auch sehr hoch ist, also man denke nur an den Alleenring, was da rausgepustet wird. Wie müssen da Konzepte aussehen? Also der Ejub von den Linken hat es ja gerade eben schon mal gesagt, wie müssten da Konzepte aussehen, um da eine Verbesserung zu erreichen? Reicht da nur den ÖPNV auszubauen, oder muss man da noch weitere Schritte gehen? Wir hatten es vorhin auch in der Moderation vom Bernd, Fahrverbote für Diesel oder überhaupt das generelle Fahrverbot, Autos aus der Stadt raus, Tempo 30 Zone. Bitte, Manfred.
Ja, wir haben eine kapitalistische Stadtentwicklung. Das heißt, die Politiker, egal wie sie sich selber sehen, unterliegen dieser Verwertung von Grund und Boden, unterliegen dieser Verwertung. Wir haben einen Zwang zur Verdichtung, der die Lebensinteressen der Menschen nicht achtet, weil nur Profit zählt. Das ist in Frankfurt ganz schlimm. In der ganzen Innenstadt und das ist unter Kunitz, unter den Grünen, nur so weitergereicht worden, solange man den Markt machen lässt, den kapitalistischen Markt, wird hochgebaut, wird viel gebaut auf wenig Quadratmetern, wo man möglichst viel rausholen kann und nicht für die Menschen. Was wir brauchen, jetzt um auf die Frage konkret einzugehen, wir brauchen mindestens eine autofreie Innenstadt. Den Mut hat es nie gegeben. Die SPD hat zu Zeiten, wo wir noch im Römer die Grünen darstellten, hat die SPD mal knapp überlegt. Dann haben die Realos innerhalb der Grünen das aufgegeben oder sich nicht durchgesetzt, wenn man das freundlich formulieren will. Es ist nie mehr darüber diskutiert worden, eine autofreie Innenstadt zu machen. Das wäre der wichtigste Schritt. Natürlich kann man auch Autos verändern. Ich glaube, mit Elektroautos kommt man nicht weiter, weil man dann irgendwo wieder den Produzenten hat. Wenn überhaupt, geht es nur mit Brennstoffzellen, wo man Wasserstoff einsetzt. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Aber letztendlich muss man das Auto zurückdrängen. Das heißt, ich brauche eine Stadtplanung, die sich gegen die Kapitalmacht, die es gibt, durch den unregulierten Markt wendet und sich durchsetzt für die Interessen der Menschen vor Ort. Wenn das nicht geschieht, dann ist da nicht zu machen. Nicht zu machen heißt, die Bürger müssen selbst auf die Straße gehen und müssen protestieren. Gegen die Grünen, gegen die CDU, gegen die SPD, die diese Politik, die durch das Kapital auch mit, nicht vorgegeben, aber zumindest stark beeinflusst wird, dass sie dagegen angehen. Wir müssen durchsetzen, dass die Autobahn 1200 Meter überdacht wird, damit es wieder einigermaßen human gemacht wird. Dass die Autobahn heute vierspurig ist, nicht sechsspurig ist, haben wir einem Widerstand zu verdanken, wo die Leute damals zusammen mit den Grünen auf die Bäume gegangen sind. Wir brauchen wieder so einen Widerstand, sonst wird sich nichts in deine Richtung verändern.
Ursula auf der Heide von den Grünen. Die Verhältnisse in der Stadtpolitik haben sich jetzt verändert. Ihr hattet ja bei der letzten Wahl einen ziemlichen Einbruch, was die Stimmen, die auf eure Partei entfallen sind, anbetrifft. Jetzt ist die SPD mit der CDU und euch in einer Koalition. Ist denn da überhaupt noch was zu bewegen? Ist denn da überhaupt noch grüne Politik möglich? Gibt es da, also ich weiß, es ist eine kritische Frage. Du wirst auch deine Koalitionäre jetzt wahrscheinlich nicht hier ins schlechte Licht rücken wollen, weiß ich nicht. Aber sind denn dann die Ansätze überhaupt noch möglich? Also da umweltpolitisch was für die Stadt zu reißen, also auch verkehrspolitisch, verkehrsplanerisch? Oder sind dann jetzt eher diejenigen wieder am Entscheiden, an den Entscheidungshebeln, die eben für diese alte Politik stehen? Immer weiter, immer höher, immer schneller, immer besser? Fragezeichen.
Also da ist noch was zu drehen, also sonst hätten wir auch überhaupt nicht in diese Koalition reingehen dürfen, weil wir sonst jeglichen Grund verlieren. Also wir haben das Umweltressort und wir haben im Koalitionsvertrag in vielen Bereichen Eckpfosten eingeschlagen, die noch sozusagen die Richtung bestimmen, dass Umweltpolitik eine Prämisse ist bei allen und klimatologische Gutachten und Klimauntersuchungen bei jeglichen Bauvorhaben, dass das ein Verkehrsbauvorhaben ist oder ein Wohnbauvorhaben, das spielt erstmal keine Rolle. Es ist deutlich schwerer geworden. Es war in der Koalition davor schon außerordentlich schwer und es ist mit dem Dreier nicht einfacher geworden, insbesondere bei der Verkehrspolitik. Das muss man offen sagen. Es gibt Themen, wo man mit den einen und den anderen mehr Schnittmengen hat, aber im Verkehr sind wir in einer völlig isolierten Rolle. Da will auch keiner, ehrlich gesagt, dran von den beiden. Das kann man offen sagen. Und ich habe ein Stück weit, fand ich, das Verstehen von den Volksparteien. Ich erlebe ja, ich wohne im Frankfurter Süden, ich habe eine andere Art von Verkehrslärm und Stickoxide über mir. Und ich sehe, was im Sommer abgeht. Ja, all die sonst demonstrieren und die großen Reden halten, die sind alle gejettet. Ja, und so ist es im Grunde bei der Autofahrerei genauso. Das geht halt ans eigene Verhalten, ans Mobilitätsverhalten und das will keiner will sich mal mit den Bürgern noch anlegen. Wir Grünen haben es ja patentiert, dass wir unsere eigene Klientel gegen uns aufbringen durch unsere Vorschläge und das haben wir Otto und kann man ruhig sagen, der Klaus Österling gesagt, ihr seid auch selbst dran schuld, wir machen nichts, was gegen unsere Leute geht. So, und dann hat man natürlich Konflikte, wenn man an so ein Thema wie mit unserer Forderung plakativ 1000 Bäume statt 1000 Parkplätze sind ja einige die Schnappatmung bekommen. Also das ist ein total dickes Brett, was man da bohren muss. Also bei Verkehr, ich meine, der Klaus Oesterling hat die autofreie Stadt jetzt gesagt, jetzt müssen wir ihn beim Wort nehmen und Anträge schreiben, mit ihm reden und möglich zu Lösungen kommen, dass es trotz unserer geringeren Ressourcen in die richtige Richtung geht.
Ja, Herbert, es ist ja so, also man hat immer das Gefühl, sage ich jetzt mal ganz provokativ, es sitzen ja alle im Parlament, also auch in den Stadtparlamenten. Und wenn dann Wahlen sind, dann gibt es ein großes Buhai. Oder wenn so Entscheidungen direkt anstehen. Aber es gibt ja auch die Zeit bis dahin. So Projekte reifen ja auch. Und da hat man oft das Gefühl, dass von den Parteien in den Parlamenten eigentlich wenig Widerstände kommen. Ist das denn tatsächlich so?
Nein, das sehe ich anders. Also das Problem bei diesen Projekten jetzt bei Bauen und Verkehr ist natürlich, dass es Projekte sind, die eine Wahlperiode locker mal überdauern oder auch mal zwei oder drei. Und dass eine Planung angegangen wird, die dann im Prinzip auch nicht mehr zeitgemäß sein wird. Man hat wirklich, wenn man schnell handeln würde, viele Instrumente in der Hand. Man könnte Einfallstraßen einspurig machen, stattdessen Projekte dort verwirklichen, wie mehr Bäume oder andere Dinge. Wenn ich jetzt sehe, die ABG, wie die baut, das ist nach außen hin Stein, das reflektiert Hitze. Wir haben Techniken mittlerweile, Gebäude zu begrünen. Das alles könnte man schnell machen, wenn denn die Parteien dazu bereit wären. Aber solange sich Koalitionen bilden, die mit einer Mehrheit ganz bequem durchregieren, ich hatte ja so ein bisschen die Hoffnung, dass jetzt mal so eine Minderheitenregierung kommen könnte, wo auch wirklich die Opposition sich Mehrheiten verschaffen können bei solchen Themen, gerade für die Bürger, denn gerade die linken Parteien sind näher an den Bürgern dran, für mein Empfinden, dann könnte sich auch was ändern. Aber solange Planungen so lange dauern, vor sich hergeschoben werden, auch teilweise nicht von der Stadt verschuldet, sondern von Land und Bund, ist das, was gemacht wird, letztendlich nicht mehr zeitgemäß und bringt die Probleme mit der Fertigstellung gleich mit.
Wir haben ja jetzt bei Verkehr, danke Herbert Förster von den Piraten, wir haben ja jetzt sozusagen einen Aspekt, den wir eigentlich getrennt diskutieren wollten oder gedacht hatten, ihn getrennt zu diskutieren. Verkehrsplanung und Umwelt jetzt zusammengefasst, und ich finde, das kann man ja eigentlich auch nicht trennen. Von daher ist es ja auch gut, dass wir das so diskutieren. Eyüp Yılmaz von der Linken möchte ich da jetzt auch nochmal ansprechen. Man kann ja eigentlich auch in der Opposition Arbeit machen für umweltpolitische Themen. Wie ist es denn da mit der Linkspartei, die ja so für sich also meistens auch die Personengruppe der sozial Benachteiligten in diesem Land auch vertritt? Wie ist da so überhaupt die Stimmung? Gibt es denn bei den Menschen, die das Problem haben, wo kriege ich mein Geld her, um meine Miete bezahlen zu können, um meine Kinder ordentlich ausstatten zu können für Schule und so weiter? Gibt es da überhaupt ein Bewusstsein oder ist der Druck, der Überlebensdruck so stark in dieser Stadt geworden, dass das eher eine nachgeordnete Rolle spielt? Kannst du dazu vielleicht irgendeine Einschätzung abgeben?
Ja, also in unserer Stadt natürlich die großen Familien, die wirklich so niedrige Einkommen haben, die würden auch irgendwie, wie man in der Frankfurt Ost oder Gallus gesehen hat, die sind verdrängt worden und die sind außerhalb Stadt gegangen, und es gibt keinen mehr so große Familien, die in der Stadt, in die Innenstadtbereich wohnen können, weil sie Mieten nicht mehr leisten können. Aber wenn ich nochmal in Umweltthema komme, und Innenstadtbereich, wir brauchen genauso wie andere Redner autofreie Raum. Wenn man guckt, wie viele Parkhäuser genau Innenstadtbereich gibt, die irgendwie nicht nötig sind, dass man dort weitere Autos haben.
Ja. Okay, gut, danke. Ja, ich habe jetzt gerade immer auf die Uhr geguckt. Wir sind jetzt bei 17.55 Uhr und 31 Sekunden.
16.55 Uhr.
Ah, 16.55 Uhr, natürlich. Oh je. Erschreckt ging durch die Runde bei dieser Uhrzeit. 16.55 Uhr. Ich möchte euch jetzt nochmal die Gelegenheit geben, kurz nochmal ein Statement zu diesem Projekt Erzmaiviertel-Bebauung Riederwald um die A661 bitten euch dann nochmal ein Schlusswort, um eure Position nochmal für unsere Hörerinnen klarzumachen, zum Ende zu geben. Und ich denke, wir fangen bei der Dame an. Ursula von den
Also
Grünen.
Es werden noch viele Pkw, die 661 vorbeirauschen, bis sozusagen wir ein Konzept haben für diese große Baumaßnahme. Ich sehe eine Riesenchance in der Bebauung der 661. Ich kenne es noch anders, wie gesagt, aufgrund meines Lebensalters. Und ich sage, für die alle Bauvorhaben, gerade dort gilt, erst muss geguckt werden, was bedeutet das für Klima, Mikroklima, für die Bewohner und für die ganze Stadt.
Ja, danke, Ursula. Ejo, möchtest du dich auch noch um ein Schlusswort bitten?
So, ich möchte sagen nochmal, Herr Josef, SPD hat mit Herr Josef und auch Verkehr Designer, die haben wirklich mit diese beide große, die, wichtige Designenden, haben Chance, eine soziale Politik hier in der Stadt machen. Aber ich befürchte, dass sie als Person die überzeugt, aber als parteipolitisch würden sie nicht rüberkommen und auch eben mit ihre natürlich Koalitionspartner nicht durchsetzen können.
Mhm. Und danke. Danke, Job von der Linken. Herbert Förster, Herbert, bitte von den Piraten auch eine letzte Einschätzung für heute.
Ja, wie gesagt, ich kann die Bürger nur noch mal aufrufen, mitzumachen in Politik. Und wir haben Problem an Platzmangel in Frankfurt. Und wenn wir freie Flächen und Frischluftschneisen haben wollen, müssen wir an anderer Stelle verdichten, müssen wir in die Höhe gehen. Das kann man nicht pauschal verteufeln. Wie gesagt, man kann es grün und umweltverträglich machen, auch wenn man hochbaut. Und die Bürgerbeteiligung fängt dann an, wenn die Stadt anfängt zu planen. Also nicht vorher blockieren, sondern so wie die Planung anfängt, dabei sein und konsequent dabei sein. Das sehen wir bei vielen Bürgerinitiativen, dass es gut funktioniert. Und einen Konsens suchen und nicht auf einen Standpunkt beharren. Der Abenteuerspielplatz kann vielleicht bleiben. Es können Grünflächen bleiben für die Kleingärtner, wenn man an anderer Stelle dichter baut und höher baut. Und wir müssen zusammen planen.
Danke, Herbert. Und jetzt nochmal Manfred Ziran. Du hast jetzt nochmal 30 Sekunden.
30 Sekunden.
Dein Schlusswort, bitte.
Schwierig. Das Innovationsviertel darf nicht gebaut werden. Wir brauchen die grünen Flächen. Man muss über Frankfurt hinausdenken. Nicht nach innen denken, keine Verdichtung. Wir brauchen die 1200 Meter den Deckel über die Autobahn. Den kriegen wir aber nicht, weil dagegen entschieden worden ist. Wir brauchen den Widerstand der Bürger, weil die Politik richtet sich doch in erster Linie, die Politik, das heißt die großen Parteien, die das Sagen haben in Frankfurt, richten sich nach den Interessen des Kapitals, nach den Profitinteressen. Nur wenn die Bürger gemeinsam dagegen kämpfen, werden wir erträgliche Bedingungen erreichen für die Freiluftschneise. Damit möchte ich schließen.
Ja, dann bedanke ich mich bei unseren...
Ich meine natürlich Frischluft, nicht Freiluft.
Ja, dann bedanke ich mich bei unseren Gästen. Bei uns im Studio waren heute Ursula Ofterheide für die Grünen, Manfred Ziran für Ökolinks Aal, Herbert Förster für die Piraten und Ejo Yilmaz für die Linkspartei. Vielen Dank, dass ihr da wart. Und wer die Sendung nochmal wiederhören möchte, der geht entweder auf die Seite abs-magazin.de oder schaltet morgen in der Zeit von 14 bis 15 Uhr nochmal Radio X ein und kann die Wiederholung hören.
Ja, und zum Schluss noch zwei Veranstaltungshinweise. Morgen Tag der Ortsbeirat 3 im Gehörlosen Zentrum in der Rothschildallee und am Samstag, den 10. September auf dem Rotlindstraßenfest in Bornheim ist die Bürgerinitiative Grüne Lunge vertreten mit einem Infostand.
Ja, morgen Abend haben wir auch noch eine Veranstaltung von die Fraktion Was darf Satire im Haus am Dom, also Bürgersprechstunde.
Und jetzt hat der Nils noch einen Veranstaltungshinweis, wo man am Wochenende wunderbar sich aufhalten kann und vor allen Dingen tanzen kann.
Ja, und ihr kennt wahrscheinlich die Gruppe, die das organisiert. Es wird eingeladen zu einer Refugee-Soli-Party von der Artificial Family e.V. am Samstag, den 10.9. Und auf dem wunderbaren Gelände am Grünen See von der Artificial Family, da hat ja auch dieses Steinbruch-Festival stattgefunden. Das ist der Rabenlohweg 5. Und es geht um 16 Uhr los mit Kaffee, Kuchen und Chai mit Chillen, Grillen und Jongleure, Planschbecken und Trampolin für Kinder und große,
das groß, was für uns, oder?
Großgebliebene, ja. Kinder, genau, oder ja, wie auch immer. Und da kann man sich dann einrufen und für das kulinarische Wohl werden dann Projekt Shelter und Rainbow Refugees sorgen. Es gibt natürlich auch ein Live-Event, die Gruppe Matsumoto Soku aus Melbourne, Wien und Japan wird sich dort präsentieren und sie beschreiben in ihrer Musik oder sie beschreiben selbst ihre Musik als alternative und organisch. Aber ich denke, man sollte sich das selbst anhören. Es sind auch einige DJs und DJs da, also Horst Senegal wird da sein, Flipflop, Emil, Seyo, Schlafcola, Flipflop und Soul Earth. Und es gibt also bunte Visuals dazu, Schwarzlicht und Feuerjongleure sind sogar auch da. Und das Ganze hat natürlich den Hintergrund, es ist eine Soli-Party und diese Soli-Party wird auch Eintritt kosten, aber der Eintritt ist relativ moderat und das Geld, das dort eingenommen wird, soll einem Projekt Women in Exile zugutekommen für geflüchtete Frauen. Die wollen diese rechtlich beraten und ein selbstbestimmtes Zentrum für Geflüchtete in Athen, das beste Hotel Europas, so nennt sich das, wollen sie damit unterstützen. Also, es wäre schön, wenn der Veranstalter freut sich auf zahlreichen Besuch. Es geht um eine wichtige Sache, Solidarität mit den Geflüchteten. Und wer sich nochmal genauer informieren möchte, der gehe entweder auf die Seite von Artificial Family e.V., Projekt Shelter, Rainbow Refugees oder unter Facebook, www.facebook.com/events/17059. Also ich denke, wenn ihr auf Facebook nach Events guckt, um diesen Tag, dann werdet ihr da sicherlich belohnt werden, indem ihr dann das Programm erfahrt. Ja, und wie gesagt, also es geht nachmittags los und geht dann bis in den Abend. Und der Grüne See ist eine schöne Location, nicht wahr, Bernd?
Wunderbar, nur man muss noch ein paar Meter laufen bis zum Grünen See. Also man kann nicht direkt vom Dancefloor in den Teich springen.
Nein, na gut, aber ist vielleicht auch nicht unbedingt so ratsam, wenn man so erhitzt ist mit vollem Magen, dann ins kalte Wasser zu springen. Gut, damit verabschiede ich mich jetzt hier und danke Virus und Hörnerv, dass ich hier den Beitrag noch zu Gehör bringen konnte. Tschüss.